Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo. Klar, der Wahlkampf, der findet auch im Internet statt und immer wieder werden Hip-Hop-Songs genutzt, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Das kann gelingen, kann allerdings auch scheitern. So wie bei der Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD. Die hat nämlich auf TikTok einen Song von Pashanim genutzt.
Deutschlandfunk Kultur.
Ja, sie sagt, sie will mich sehen, weil sie kann mich nicht vergessen. Und sie fragt, ist das für immer, doch ich kann sie nicht versprechen. Und ich komm in Doppel-G und sie kommt in ER7. Sie hat so viel zu erzählen, jedes Mal, wenn wir uns treffen. Jedes Mal, wenn wir uns treffen.
Ja, was genau war da los und welche Beispiele gibt es noch? Gleich unser Thema. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, kurz vor der Wahl geht es natürlich auch um die Stimmen der jungen Wählerschaft und dabei kommt die Politik nicht um die größte Popkultur des Landes herum, Rapmusik. Viele RapperInnen positionieren sich ja offen. Shireen David zum Beispiel sagt, auf keinen Fall AfD wählen. Rapper Massiv wird mit Sarah Wagenknecht einen Insta-Talk abhalten und Rapperin Suki arbeitet mit der linken Partei zusammen. Vor allem auf Social Media wird Hip-Hop als Zugpferd genutzt. Das kann gut gehen oder aber auch nicht. So wie aktuell bei Franziska Giffey von der SPD. Die hat vom Berliner Rapper Pashanim ordentlich Gegenwind bekommen. Kurz gesagt, Pashanim ist seit 5 Jahren sehr erfolgreich, hat Gold- und Platin-Auszeichnungen und auch seine Single Mittelmeer hat im vergangenen Jahr Platz 1 der deutschen Charts erreicht.
Ich wünsch, wir könnten wieder sehen, wie wir früher einmal waren, mit dir ohne Führerschein Richtung Mittelmeer fahren. Ja, ich vergiss vieles, aber sicher nicht den Namen, doch vielleicht wird's auch nicht sehen, wir passen wirklich nicht zusammen.
Ja, und was genau zwischen Giffey und Pashanim vorgefallen ist und welche anderen Parteien, welche anderen Rapper versucht haben zu instrumentalisieren, darüber spreche ich jetzt mit Musikjournalist Falk Schacht. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Ja, was genau hat Giffey denn gemacht? Was ist da passiert?
Ja, die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD hat auf TikTok ein Video gepostet, in dem sie ihr neues Bürgerbüro eröffnete und zwischen Torten und feierlicher Dekoration so hin und her rennt. Und dabei läuft der Song Miss Jackson von Pashanim. Und das Ganze ist dann mit den Hashtags Pashanim und gute Musik versehen. Und diese doch eigentlich recht harmlos wirkende Nutzung seiner Musik, die hat Pashanim überhaupt nicht gefallen. Und er hat sich dann in einer Mischung aus Wut und Genervtsein über diese Nutzung seiner Musik durch Giffey und die SPD lustig gemacht.
Okay, und was genau hat er da getan?
Ja, er hat ein Video von Franziska Giffey in seiner eigenen Story gepostet und dann dazu geschrieben, wählt diese Flaschen bitte nicht, danke. Und fügte dann noch ein lachendes Emoji hinzu. Und später postete er noch eine Grafik, in der die Positionen verschiedener Parteien zur Frage von Waffenlieferungen nach Israel aufgelistet sind. Und dort sieht man dann Parteien wie zum Beispiel die Linke oder das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Tierschutzpartei, die sich gegen Waffenlieferungen nach Israel aussprechen. Und Pashanim schrieb dann noch dazu, wenn ihr euch jetzt fragt, wen ihr stattdessen wählen solltet. Damit spielt Pashanim auf die Aussagen von SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz an, der im Oktober letzten Jahres bekannt gab, weiterhin Waffen an Israel zu liefern. Mit dieser Reaktion von Pashanim hat Franziska Giffey und ihr Team wahrscheinlich nicht gerechnet.
Es ist ja total interessant, dass Parteien sich vor allem wegen der Bundestagswahl immer sehr viel mit Rap beschäftigen, sonst ja dann doch eher nicht. Welche Beispiele hast du noch?
Ja, vor rund 4 Wochen, da setzte Philipp Amthor in einem CDU-Video auf Social Media Ausschnitte aus einem alten Interview des Rappers Flair ein. Diese Ausschnitte von Flair handeln davon, dass er von Energie redet, die man beim Feiern im Club aufrechterhalten muss. Und die wurden in den letzten Jahren zu einem sogenannten Internet-Meme, also ein immer wieder eingesetzter Scherz, den vor allem junge Menschen im Internet kennen und nutzen. Und plötzlich wurde dieser Internet-Joke also von Amthor eingesetzt, um über die Energiepolitik der CDU zu sprechen. Und Flair wurde nach eigenen Angaben vorher nicht informiert oder um Zustimmung gebeten. Und laut Bild-Zeitung war dann Flair auch stinksauer. Er hat daraufhin nämlich gepostet, ich glaube, ich muss da mal vorbeigehen und anklopfen. Er hat also mit einem sogenannten Hausbesuch gedroht, was bei Flair über die Jahre schon öfter als Drohung gegenüber unliebsamen Gegnern vorkam.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, das Ganze schlug natürlich große Wellen. Bild und viele andere Medien berichteten über diesen Streit zwischen den beiden. Und dann kam es aber auch sehr schnell zum großen Friedensgipfel, wie es Bild nannte, und zwar im Bundestag. Flair wurde von Amthor eingeladen und konnte so seinen Hausbesuch in freundlicher Atmosphäre durchführen. Dabei wurde Flair von der Bild-Zeitung auch noch begleitet und durfte dann darüber sinnieren, dass er sich immer noch nicht erklären kann, wieso jemand wie er mit Bomberjacke im Bundestag gelandet ist. Gerade also er als Junge von der Straße hatte nämlich bisher das Gefühl, dass die Politik einen wie ihn nicht sieht. Er hat dann von Philipp Amthor eine Führung bekommen mit vielen schönen Fotos dieses ungleichen Paares. Und dazu gab es dann auch noch von Amthor ein unterschriebenes Grundgesetz für Flair. Und am Ende sagte Flair dann Sätze wie, er hätte wirklich etwas gelernt. Er wäre nämlich noch nie wählen gegangen. Aber jetzt stehe für ihn fest, dass er im Februar sogar wählen gehen wird. Und in Anspielung auf dieses Flair-Meme, das die CDU eben für ihren Wahlkampf zweckentfremdet hatte, schrieb Flair in einem gemeinsamen Social-Media-Post mit Philipp Amthor zum Treffen, dass die Energie definitiv bei Team Merz 2025 und Philipp Amthor liege.
Also ein Beispiel dafür, dass es auch nicht nach hinten losgehen kann. Aber warum machen die Parteien das eigentlich? Also geht es dabei wirklich nur um die Erschließung junger Zielgruppen?
Das ist ganz offensichtlich der Versuch, jüngere und vor allem auch politikferne Schichten zu erreichen und dort irgendwie als cool oder sagen wir mal immerhin interessiert und offen rüberzukommen. Flair hat das ja auch gesagt, also er fühlt sich sonst nicht gesehen von der Politik und jetzt darf er sogar einmal durch den Bundestag laufen. Zusätzlich sorgen solche Aktionen auch natürlich dafür, dass einfach allgemein darüber gesprochen wird. Wir beide tun das ja hier jetzt auch gerade.
Ja, aber wenn man MusikerInnen unfreiwillig vereinnahmt, dann ergibt es doch nur Sinn, wenn es positiv ausgeht, so wie das Beispiel, was du gerade angeführt hast. Also wieso gehen die Parteien trotzdem das Risiko ein, mit einer Aktion zu scheitern? Warum, also fragen die nicht einfach vorher?
Ja, hier kommt ein entscheidender Punkt zum Tragen. Flair passt inhaltlich gar nicht so schlecht zur CDU. Der begann nämlich seine Karriere damit, dass er 2005 die Neue Deutsche Welle ausgerufen hatte und rappte so Zeilen wie Schwarz-Rot-Gold, hart und stolz. Und man könnte im Grunde sagen, dass Flair so der Erste war, der so etwas wie eine deutsche Leitkulturdebatte im Deutschrap auslöste. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Flair auch genau deshalb ausgesucht wurde, also passend war. Wir wissen jetzt nicht, ob es vorab Gespräche zwischen Amthor und Flair gab, aber es gab definitiv Gespräche nach der Aktion von Amthor und Flair. Das hat er auch erzählt. Er hat gesagt, Amthor hat zu mir gesagt, dass es definitiv um Öffentlichkeitsarbeit und Promo geht. Und wortwörtlich hat er wohl gesagt, ich habe was davon und du hast auch was davon. Und jetzt muss man wissen, Flair ist eine Person, die immer für Promotion zu haben ist. Er möchte halt nur seinen Share davon. Und hier kommt dann eventuell eine kleine Naivität der SPD und Frau Giffey zum Tragen, weil Pascha ist zwar ein riesiger Popstar, vor allem bei jungen Menschen unter 35, aber seine politischen Positionen passen ganz offensichtlich nicht zur SPD und er hat auch so gut wie noch nie ein Interview gegeben. Also er nimmt nicht jede Form von Promotion mit und deswegen war das von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Sagt Musikjournalist Falk Schacht. Mit ihm sprach ich vor allem über den schiefgelaufenen Versuch, Rapper Pashanim für die Zwecke der SPD einzusetzen. Ich danke dir herzlich für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Feine, Superreiche befinden sich im Urlaub und benehmen sich daneben. Die Satire-Serie The White Lotus geht in die nächste Runde. Ab heute gibt's Staffel 3.
Unser Hotel ist das Beste der Welt. Am Ende dieser Woche werden Sie ein völlig anderer Mensch sein.
Ja, eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel, ein Luxusresort und neben den ganzen Neurosen der Urlauber stirbt am Ende jemand. So lautet die Erfolgsformel. Insgesamt gibt es 8 neue Folgen und Serienkritiker Stefan Mesch, du durftest 6 davon schon sehen. Erstmal zur Form, in jeder Staffel gibt es jetzt eine Folge mehr, richtig?
Genau, also das war ein Corona-Projekt 2020. Während diesen Kontaktbeschränkungen haben sie einfach 6 Folgen auf Hawaii gedreht in einem Four Seasons Hotel, wo dann der echte Hotelbetrieb erst langsam wieder gestartet ist. Und Staffel 2 war dann auf Sizilien, also viel bunter und ganz schmissig, 7 Folgen und jetzt nach Thailand für 8 Folgen.
Okay, und was ist es diesmal? Was ist neu, anders abgesehen vom Urlaubsziel?
Gar nicht so viel. Also wir haben wirklich immer diese Hotelkette, das White Lotus. Und die erste Szene zeigt, jemand ist tot. Und dann sehen wir eine Woche lang aus Sicht von ganz angespannten, reichen, oft weltfremden Gästen. Also Reichtum macht dich weltfremd und darum gefährlich. Und dann baut sich so ein Unbehagen auf. Die Folgen sind oft ganz quälend und zäh, damit man denkt, boah, gleich ermorden sich alle. Aber immer erst ganz am Ende der Staffel knallt es dann so richtig. Und dieses Ende haben KritikerInnen dieses Mal noch nicht bei Staffel 3. Also ich kenne bis jetzt nur 6 zähe und ziemlich schleppende Folgen mit ganz übler Stimmung und leider halt sehr wenig Thailand und sehr wenig Angestellte dieses Jahr.
Interessant. Insgesamt gab es ja 13 Emmys für diese Serie. Warum gewinnt diese Satire-Serie so viele Preise? Also, du hast es ja gerade schon angedeutet, irgendwie scheint sich der Plot abgenutzt zu haben. Oder würdest du nach wie vor sagen, sie ist preiswürdig?
Sie ist preiswürdig. Mir hat Staffel 1 voll Spaß gemacht, weil man ganz lange nicht weiß, ist es mehr Drama oder mehr Satire? Also die Figuren sind charismatisch, aber die reden so einen Mist. Und dann sieht man, wie diese reichen Gäste so Servicekräfte ausbeuten und das oft nicht mal merken. Also was richten Leute an? Was richten reiche Leute an? Und das ist ja ein super Thema. Mhm. Aber im Buddhismus wird gesagt, die Seelen bleiben gleich, sie kommen nur in immer neue Körper. Und darum heißt Folge 1 dieses Mal Same Spirits, New Faces. Also wir haben wieder eine reiche Familie, wir haben wieder ein Liebespaar, wo der Mann die Frau nicht respektiert und jede Staffel ist wie so ein Remix. Und in Staffel 1 zum Beispiel will ein reiches Kind plötzlich ganz anders leben und legt los und die Eltern haben gar keine Chance mehr, was zu sagen. Und das war ein bisschen billig. Und jetzt passiert genau dasselbe bisher wieder. Eine junge Figur sagt, ich will nicht leben wie ihr Reichen, aber es wird vertieft, also es wird besser erzählt.
Das heißt aber, es gibt eigentlich nur die Bauteile, die wir schon kennen.
Ja, schon. Also die Bauteile sehen anders aus, aber sie sind verbaut wie so ein Figurenexperiment im Theater, also sehr mechanisch. Ich glaube, wenn man streitet über Gesellschaft, dann ist für mich die beste Satire, Figur A sagt eine unbequeme Wahrheit und ich denke, boah, nee, das stimmt. Und dann hält Figur B dagegen und ich denke, wow, das stimmt aber auch. Das Thema ist komplex. Aber ein Thema dieses Jahr ist zum Beispiel Inzest. Und was mich an diesem Autor Mike White fertig macht, ist, der legt Figuren dann zu so riesigen Themen fast nur Zeug in den Mund, wo man denkt, nee, das ist gerade ein bisschen zu dürftig. Also eine ganz andere Figur sagt zum Beispiel, ich bin weiß und ich liebe Sex mit asiatischen Frauen. Und da frage ich mich, bin ich selber eine asiatische Frau? Und klar, ich finde ganz wichtig und legitim, man kann es nicht oft genug sagen, nur du selber kannst wissen, welches Geschlecht du hast. Also vielleicht ist diese Figur eine Transfrau. Aber was es nicht gibt, ist transracial. Also Rassismus steckt uns in der Hierarchie und du kannst den Platz in dieser Hierarchie nicht einfach wechseln, indem du sagst, nee, ich bin Asiatin. Also es ist richtig übel, finde ich, das in einen Topf zu werfen mit Trans und mit Fetisch. Mhm. Das ist ein Monolog, der nur irritiert. Das Gegenüber guckt dann kurz angewidert und danach wird es nie mehr Thema. Und da kann ich nicht sagen, bravo, eine tolle Staffel, es geht um Gender, eine komplexe Satire. Also nee, in jeder Online-Kommentarspalte stehen da eigentlich zwei Sätze mit mehr Substanz.
Also das klingt dann aber doch letztendlich so, als sei ich, sag das jetzt mal salopp, ein wenig die Luft daraus.
Nee, ich finde, kein Mensch schimpft über so eine Klinikserie wie Grey's Anatomy. Und da gibt's ja auch irgendwie 2 medizinische Fälle pro Folge und so 2 Liebesgeschichten. Also so eng nach Strickmuster zu erzählen, ist ja nicht falsch. Und White Lotus verspricht, es gibt immer reiche Leute, es gibt immer Streit. Ich kann nicht sagen, hier wird Thailand erklärt oder halt Inzest oder Religion. Denn diese Erzählmechanik ist so präsent, es ist jetzt eine Serie über Erzählmechanik. Also Rituale, Rollen, die immer gleiche Struktur. Und das macht aber Sinn, weil dieser Mike White, der ist auch Fan von Reality-Shows. Und bei Big Brother zum Beispiel, das guckt man ja auch und denkt, ah ja, interessant, dieses Mal gibt es zum Beispiel 3 Gruppen und alle 2 Wochen wird jemand rausgewählt. Und bei White Lotus, das guckt man so ähnlich. Also ich denke so, ah, hier sind 3 Frauen und welche von diesen zweien schließen jetzt die dritte aus? Und es ist genau derselbe Reiz, aber halt sehr mechanisch. Also wir kennen die Struktur. Die Struktur selber ist nicht mehr aufregend. Wir wissen, alle reden Quatsch, aber spannend und kunstvoll ist jetzt halt immer noch voll, wie wird das variiert, gespiegelt, aufgefächert und immer neu arrangiert. Also es ist wirklich eine dekadente, zunehmend seelenlose, böse Serie über das Erzählen von Variationen im Luxus.
Ja, über die Abgründe reicher im Urlaub. Die neue Staffel White Lotus ist gestartet. Ab heute zeigt Sky jeden Montag eine neue Folge. Insgesamt sind es 8 Folgen und Staffel 4 ist auch schon in Planung. Stefan Mesch hatte die Infos. Ich danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Susanne Balthasar.
Bei der Verleihung der britischen BAFTA-Filmpreise haben der Vatikan-Thriller Konklave und das Drama Der Brutalist die meisten Auszeichnungen bekommen. Beide erhielten jeweils 4 Preise. Konklave von dem österreichisch-schweizerischen Regisseur Edward Berger wurde in London unter anderem als bester Film ausgezeichnet. Der Brutalist gewann den Regiepreis und Hauptdarsteller Adrian Brody wurde als bester Schauspieler geehrt. Der Musical-Thriller Emilia Perez bekam 2 BAFTAs, unter anderem als bester nicht-englischsprachiger Film. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an Mikey Madison für ihre Rolle als Stripperin in dem Streifen Anora. Die Verwaltung archäologischer Stätten im palästinensischen Westjordanland steht schon lange in der Kritik. Jetzt lehnte die israelische Altertumsbehörde einen Gesetzentwurf ab, nachdem sie die Verantwortung übernehmen soll. Das berichtete die Webseite Art News. Die Altertumsbehörde befürchte demnach, dass sie ihre internationalen akademischen Beziehungen gefährde, wenn sie dem Entwurf zustimme. Zurzeit ist eine von Israel geführte Verwaltung, die von der Armee geleitet wird, für die archäologischen Stätten im Westjordanland zuständig. Diese Regelung ist aber schon seit Jahren umstritten, denn in dem Gebiet kommt es zu Plünderungen und Vernachlässigungen antiker Stätten. Palästinenser und israelische Menschenrechtsgruppen beschuldigen Israel, die Archäologie als politisches Instrument zu nutzen, um weiteres Land zu annektieren. Eine Bronzeskulptur der französischen Bildhauerin Camille Claudel, die zufällig in einer verlassenen Pariser Wohnung entdeckt wurde, ist für über 3 Millionen Euro versteigert worden. Der Schätzwert des Werkes »Das reife Alter« lag laut dem Auktionshaus in Orléans bei nur 1,5 bis 2 Millionen Euro. Die Skulptur zeigt eine ältere Frau, die einen Mann wegzieht, während ihn eine junge Frau auf den Knien anfleht. Kunsthistoriker sehen in dem Werk Claudels eine Auseinandersetzung mit ihrer tragischen Liebesbeziehung zu dem Bildhauer Auguste Rodin. Andere Versionen der Skulptur sind im Pariser Musée d'Orsay und im Camille Claudel Museum zu sehen. In letzter Zeit gab es häufiger Berichte, dass junge Stars der koreanischen Unterhaltungsindustrie Suizid begangen hatten. Nun wurde die 24-jährige Schauspielerin Kim Sao-ron tot in ihrem Haus in Seoul gefunden. Auch in ihrem Fall geht die Polizei von Suizid aus. Sao-ron wurde einem internationalen Publikum durch die Netflix-Serie Bloodhounds bekannt. Die junge Frau gehörte zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen des Landes. Als Kinderdarstellerin lief sie 2009 beim Filmfestival von Cannes für den Film »Ein ganz neues Leben« über den roten Teppich. Als Kim Sao-ron 2022 alkoholisiert am Steuer erwischt wurde, bremste das ihre Karriere erstmal aus. In den sozialen Medien wurde sie dafür scharf kritisiert. Zuletzt war auch von gesundheitlichen Problemen die Rede.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Busra Tiam. Hallo und herzlich willkommen. Ja, in einem Bruchteil von Sekunden die Noten eines Musikstücks aufschreiben, das gelingt KI. Wie und ob sie das überhaupt darf, darum geht es unter anderem in den nächsten 30 Minuten. Und wir schauen auf das Berlinale Programm der Talente. Es geht um eine politische Tragödie, um persönliche Momente, die gestern Abend auf dem Panel Reflections from the Republic of Silence besprochen wurden. Aktuell strömen Berlinale-Fans zum ja sonst doch eher tristen Potsdamer Platz, um Stars wie Timothée Chalamet oder auch Jessica Chastain und Robert Pattinson zu sehen. Die 75. Berlinale ist aber auch ein Branchentreffen mit einem ordentlichen Booster, zum Beispiel für Nachwuchsförderung. Nennt sich Berlinale Talents und da wurde gestern Abend der Film Republic of Science auf einem Panel vorgestellt. Gemacht von Arua Nairabia und Diana El-Jairoudi. Beide sind während der Dreharbeiten zu diesem Film aus ihrer Heimat Syrien nach Berlin geflohen. Und Kai Sarabi, du warst auf dem Panel. Was haben die beiden denn zunächst über ihren Film erzählt?
Ja, die haben eigentlich sehr viel über ihren Film erzählt. Zum Beispiel, dass er über einen sehr langen Zeitraum von fast 10 Jahren entstanden ist. Die ersten Aufnahmen, die seien noch vor dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien entstanden. Und Diana El-Jairoudi, die Regisseurin, die hat dann eben auch wirklich erzählt, wie sie an diesen Film herangegangen ist. Das ist eigentlich als Ausgangspunkt die Geschichte eines alten Schulfreunds von ihr war, der schon vor dem Krieg nach Deutschland gekommen ist. Und dann ist dieser Film irgendwie so nach und nach über 10 Jahre gewachsen. Es ist jetzt ein Film, der sehr viel mit Stille arbeitet, der sehr weitläufig ist, der irgendwie, ich würde auch ein bisschen sagen, all over the place ist. Mhm. Wir können ja mal ganz kurz reinhören. Es war gar nicht so einfach, einen Ausschnitt zu finden, der auch im Radio funktioniert.
I am writing you this letter before I leave. My parents say you are the best doctor in town. I decided to leave this town and go where they have better doctors, so I can have many friends. From now on, I'll give myself the serial number Freund Deutschland 001.
Also das ist so einer der wenigen Stellen, an denen wirklich so off-Text zu hören ist. Ansonsten arbeitet sie wirklich viel mit Bildern, viel mit Stille. Er heißt ja auch Republic of Silence. Mhm. Und war tatsächlich auch in Venedig beim Filmfestival zu sehen 2021 und auch im Wettbewerb beim Doc Leipzig damals.
Die beiden, die leben ja seit mehr als 10 Jahren in Berlin. Wie hat das denn die Arbeit an dem Film auch beeinflusst?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil es gar nicht so genau festzumachen ist. Also ich glaube, diesen Film gäbe es in dieser Form auf jeden Fall nicht, weil natürlich die Flucht und das Exil in Deutschland ein Teil des Films dann geworden sind. Und Diana El-Jairoudi, die hat eben erzählt, dass dieser Film wie in so einer sehr langen Suchbewegung entstanden ist, bis sie wirklich eines Tages aufgewacht ist und dachte, jetzt habe ich's. Und dann hat sie einen langen Text geschrieben und den ihrem Ehemann in die Hand gedrückt, Orwa Nirabia, der auch der Produzent des Films eben ist. Und das war dann schon in Deutschland. Und dann ging es eben so wirklich in die Arbeit des Produzierens und des Produzenten, weil die musste Arwa erstmal sozusagen von der Pike auf neu lernen, weil es in Deutschland sehr anders funktioniert. Wir können mal reinhören, was Diana erzählt hat.
Coming to Germany, we were face to face with a very different understanding that film is a populist product. With seat numbers, where the everything is in regimented, let's say, regulated.
Also sie hat quasi erzählt, dass in Syrien Film zur Kunst und Kultur gehört, was sehr freies, sehr künstlerisches ist. Und in Deutschland ist es eben wirklich ein hartes und auch sehr zahlengetriebenes Business.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig für sie war. Aber wie ist es denn dann für die beiden als Geflüchtete in Deutschland weitergegangen? Also wie haben sie Geldgeber für diesen Film gefunden oder auch gesucht?
Das war auch gar nicht so einfach. Also erstmal hat Diana erzählt, dass sie sich oft aus der Suche nach Geldgebern rausgehalten hat und das ihrem Mann überlassen hat und sie sich voll und ganz auf die Regie konzentrieren wollte. Und Orwa hat erzählt, dass er wirklich monatelang eigentlich an die Türen von Verleihern geklopft hat.
I remember very well how I started trying to get 10 minutes meetings with distributors in Germany. And that took me 6 months and nobody gave me 10 minutes.
Also er wollte eigentlich nur ein 10-Minuten-Treffen mit Verleihern und hat aber in einem halben Jahr nichts erreicht.
Ja, erstmal frustrierend, aber sie haben es ja dann doch geschafft. Der Film Republic of Silence lief bei Filmfestivals, du hast es erwähnt, und auch in den Kinos.
Ja, genau. Und da an der Stelle, wie es dann dazu kam, ist das Gespräch tatsächlich so ein bisschen unangenehm geworden sozusagen, weil es natürlich um die Frage ging, wie er das geschafft hat. Und das hat dann so eine gewisse Doppelmoral in der Filmbranche und in der Filmförderung offenbart. Orwa meinte, dass die beiden als Filmemacher, als KünstlerInnen sozusagen so, Zitat, Supergeflüchtete sind.
As filmmakers, we are not normal refugees. We are the best refugees that the left wing in Europe can use to show that they are right and that the right wing in Europe are wrong.
Also die beiden seien sozusagen Geflüchtete, die die Europäische Linke gern hat, um den Rechten zu beweisen, dass sie falsch liegen. Und das fand ich schon einen sehr harten Kommentar. Aber er hat dann auch gleich noch nachgelegt und die Doppelmoral bei der Filmfinanzierung kritisiert.
That's how we're brought up in the third world, by the way. Make the Europeans think that they can save you. That's how they give you the money. If they don't feel they are saviors, no support.
Also wenn die Europäer nicht denken, dass sie dich retten können mit ihrem Geld, dann kriegst du auch keins von ihnen, hat er gesagt. Mhm. Und man hat schon so ein bisschen so ein unbehagliches Gelächter gehört am Schluss der Aufnahme, fand ich. Weil bei den Berlinale Talents sind ja auch immer sehr viele junge internationale FilmemacherInnen, die halt auch oft mit ihren Projekten genau in diese Fördersysteme rein möchten, von diesen Fördersystemen abhängig sind. Und ich glaube, dieser Kommentar hat vielen auch so ein bisschen aus der Seele gesprochen oder aber auch ihnen die Illusion genommen.
Interessant wäre ja auch der Blick nach Syrien. Also wie haben Sie damals Ihre Filme dort finanziert bekommen?
Ja, da gibt es natürlich kein so ein ausgeklügeltes Fördersystem wie in Europa. Die beiden haben damals eine Produktionsfirma gegründet, mit der sie auch viele Auftragsarbeiten ausgeführt haben, zum Beispiel Werbespots gedreht, aber auch westliche Produktion, europäische Produktion in Syrien unterstützt, auf die Beine gestellt, zum Beispiel Filme über Kreuzzüge, Produktion, die Orwell als fast schon beleidigend beschreibt, da oft oder beschrieben hat da auf der Bühne. Und schon damals sei ihm da so eine Haltung begegnet bei der Arbeit in Syrien, die ich auf jeden Fall als rassistisch beschreiben würde.
We were laughing a lot when one of them at the end of a long shoot in Syria looked at me and he said, you know, I must tell you, I was so positively surprised, you look like us.
Also auch ein ganz schön harter Spruch, so hey, ich bin positiv überrascht, ihr seht ja in Syrien fast so aus wie wir. Und das ist eine Erfahrung, hat Ottawa erzählt, die beiden immer wieder begleitet hat. Und das finde ich schon wirklich hart in einem ja doch sehr internationalen Geschäft wie dem Filmgeschäft.
Also auf jeden Fall gut, dass Sie das aber auch so transparent machen. Nochmal zur Plattform Berlinale Talents. Da geht es ums Vernetzen, aber auch darum, was zu lernen. Hatten die beiden auch Ratschläge, also wie man mit solchen Situationen umgeht?
Naja, offensichtlich, das Wichtigste ist, den Humor nicht zu verlieren, weil den hatten die beiden da auf der Bühne auf jeden Fall. Aber ich glaube, der wichtigste Ratschlag, den sie den Leuten am Ende mitgegeben haben, auch für die Arbeit im Exil, aber ich glaube, das ist was man generell als FilmemacherIn mitnehmen kann, ist, sich zu vernetzen und sich MitstreiterInnen zu suchen.
You need a partnership, you need somebody to trust, and trust cannot be made up, it's a lot of work.
Also Diana sagt, sucht euch jemanden, dem ihr vertrauen könnt, dem ihr vertraut, aber das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Vertrauen muss aufgebaut werden und manchmal eben auch über Jahre hinweg.
Die beiden FilmemacherInnen Diana El-Jaroudi und Arua Nirabia waren bei den Berlinale Talents zu Gast und haben über ihren letzten Film Republic of Silence gesprochen und auch über ihre Arbeit als FilmemacherInnen im Exil. Kais Harabi hat das Gespräch für uns zusammengefasst. Herzlichen Dank, Kais, und bis morgen.
Bis dann, mach's gut.
KI hat die Popmusik verändert. Mit künstlicher Intelligenz kann man heute Texte schreiben, Musik komponieren, Instrumente isolieren oder einfach mit ein paar Klicks ganze Songs produzieren. Es gibt tatsächlich nichts mehr, was es nicht gibt. Und das gilt auch für die alte Kunst des Transkribierens von Musik. Vor ein paar Jahren, da hat man noch ein gutes Gehör gebraucht, jahrelange Erfahrung. Heute kann KI in Bruchteilen von Sekunden die Noten eines Stücks aufschreiben. Und wie das genau funktioniert und ob man das darf, das hat Dennis Kastrup herausgefunden.
Meine kleine Schwester hat damals 2015 ein neues E-Piano bekommen und auf diesem E-Piano war eine Melodie eingespeichert. Und diese Melodie wollte sie gerne nachspielen, aber konnte sie einfach nur mit einer Playback-Funktion wiedergeben und hatte keine Möglichkeit, an die Noten zu kommen.
Aus diesem Wunsch heraus entstand dann die Idee zu Klangio. Sebastian Murgul ist Gründer des Unternehmens. Anfangs musste für das Aufschreiben der Noten noch ein elektronisches Messgerät, ein digitales Oszilloskop, benutzt werden. Seit ein paar Jahren transkribiert eine künstliche Intelligenz eigenständig in Bruchteilen von Sekunden. Dafür lädt man per Applikation oder online zuerst die Musik hoch. Für Instrumente wie Klavier, Gitarre oder Schlagzeug gibt es verschiedene Anwendungen. Aber auch die Melodie ganzer Songs Videos kann transkribiert werden. Die KI analysiert die Musik und spuckt dann das Notenblatt in verschiedenen Formaten aus, die nachher bearbeitet werden können.
Die Genauigkeit hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Einmal der Qualität der Aufnahme, also habe ich viel Störgeräusche mit drin, ist da viel Hall drin, und auch von der Komplexität der Musik. Es ist ein einfaches Stück, ein schwieriges, spielen mehrere Instrumente gleichzeitig.
Ein Klaviersolo ist am einfachsten zu transkribieren. Ungefähr 95% Genauigkeit wird dort erreicht. Da die Gitarre oft von den Spielenden selbst gestimmt wird, sind die Noten bei ihr am schwierigsten zu erkennen. Interessant sind solche Transkriptionen für HobbymusikerInnen, die etwas nachspielen, oder ProduzentInnen, die etwas einspielen wollen, um daran dann später weiter arbeiten zu können. Aber auch MusiklehrerInnen können mit Hilfe der KI den SchülerInnen die Noten ihrer Lieblingssongs vorlegen. Doch darf man überhaupt jede Musik niederschreiben? Wie sieht die rechtliche Lage aus? Für die Beantwortung dieser Frage sind in Deutschland die GEMA und die Verwertungsgesellschaft Musikedition zuständig.
Prinzipiell ist es so, dass ich als Privatnutzer einen beliebigen Song transkribieren kann. Und letzten Endes sind wir ein Werkzeug, das es dir erleichtert, diese Transkription durchzuführen. Wenn ich jetzt diese Noten aber verkaufen möchte, dann sollte ich auf jeden Fall auch die Rechte an diesen Noten besitzen. Ansonsten mache ich mich strafbar.
Der Musiker und Journalist Wolfgang Kehle musste sich damit nicht auseinandersetzen. Er transkribiert Musik seit Mitte der 80er Jahre nur mit seinem Gehör. Die meiste Zeit für das Magazin Gitarre und Bass. Laut eigenen Angaben haben die MusikerInnen und Labels seine Arbeit unterstützt. In den vergangenen Jahren sind seine Aufträge aber deutlich weniger geworden. Den Grund dafür sieht Kehle aber eher in den rückläufigen Verkaufszahlen des Magazins. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in dem Bereich macht ihm nicht wirklich Angst.
Viele Jazzmusiker machen das selbst. Für die bringt so eine KI natürlich gar nichts, weil beim Spielen könnt ihr ja nicht eine KI fragen, sondern beim Spielen in der realmusikalischen Situation, das ist Realtime, ein Realtime-Erlebnis. Und da hilft keine KI und gar nichts. Es geht ja darum, dass man vor allem ein schnelles Melodie-Auffassungspotenzial entwickelt.
Das ist ein Grund, warum in Zukunft Menschen wohl weiterhin nur mit ihrem Gehör Musik transkribieren werden. Manche Stücke sind einfach zu kompliziert, um ihre Muster mit Hilfe von künstlicher Intelligenz fehlerfrei zu entschlüsseln. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sich immer mehr KI-Anbieter der Aufgabe stellen werden. Neben Klangio gibt es zum Beispiel Sheet Music Generator, YeChat oder auch Flatio, um nur ein paar zu nennen. Sie alle buhlen auf dem Markt um die Kunden, die schnell und billig an Noten herankommen wollen. Das weiß auch Kehle.
Wenn es eine KI das schaffen würde, Frank Zappas Black Page Drum Solo zu transkribieren, dann würde ich meinen Hut ziehen. Aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und das ist eine ungeheuer komplexe Sache. Und die Frage ist dann auch, ob da dann ein vernünftiges Notenbild rauskommt, das lesbar ist. Und ob die überhaupt dahin wollen. Viel KI will ja einfach billig, mehr oder weniger konsumierbare Noten für den Durchschnittsamateurmusikanten herstellen.
Wie KI Musik in Noten verwandelt und wo sie aber auch an ihre Grenzen stößt. Ein Beitrag von Dennis Kastrup.